saß mit meiner damaligen Freundin am Küchentisch, an ihrem Küchentisch, muss man sagen, habe die Sportwelt gelesen und oben stand dann eine Kleinanzeige drin damals von Manfred Prinzinger, dem Trainer, hätte ein Rennpferd zu verkaufen. Dann sagte ich meiner Freundin, Mensch, das würde ich jetzt gerne machen. Ich hatte dann noch eine kurze Diskussion, ob nicht eine Einbauküche wichtiger wäre in dem Moment, konnte dann aber sozusagen überzeugen, dass ich das Rennpferd dann kaufen wollte.
Vollhorst, die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke.
Jawohl, wir sind schon wieder da, sind schon wieder zwei Wochen rum und nachdem wir vor zwei Wochen Marc Hübner bei uns hatten, den Besitzer unter anderem von Woody Wood, der aber auch als Macher hinter den Kulissen sich geoutet hat und uns tatsächlich sehr viele interessante Impulse gegeben hat, sind wir heute schon wieder auf Besitzerebene unterwegs und sprechen heute mal mit dem Mann, der hinter dem Stall TMB steckt, nämlich Dr. Thomas Bretzger. Ich grüße dich, Thomas. Schön, dass du bei uns in der Show bist. Hallo und herzlich willkommen.
Grüß dich, Alexander.
Ja, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, der Stall TMB. Wir werden jetzt gleich natürlich auch noch über alles andere sprechen, was du sonst so nebenher machst. Aber in erster Linie die Farben, grün, rot, das TMB auf Brust und Rücken und so, das sind keine neuen Farben. Die kennt man schon lange. Du bist schon ein paar Jahrzehnte im Sport, ne, glaube ich.
Ja, daran merkt man, dass ich schon ein bisschen älter bin. Ich habe zwar sehr jung angefangen, also im Sport oder das erste Pferd, eigene Pferd, muss man sagen, hatte ich seit 1992, damals auf der Rennbahn gekauft, von der Farbe, die rot-weiß war, das war der Stall Steigenberger, kann ich auch ein bisschen was dazu erzählen, im Endeffekt, wie ich zu dem Pferd gekommen bin, und aktiv eigentlich schon länger, eigentlich schon zu der Zeit, wo ich studiert habe. Ich habe in Karlsruhe studiert, also in der Nähe von Baden-Baden, und Rennbahn hat mich schon immer interessiert, bin ich halt regelmäßig nach Baden-Baden und ich habe die anderen Rennbahnen abgeklappert, die da außen rum waren, also Hasloch beispielsweise, Mannheim. Aber bis München bin ich dann durchaus auch schon gekommen zu der Zeit.
Ja, aber das ist als Student schon Rennpferdebesitzer, ist jetzt auch nicht ganz so üblich, oder eigentlich?
Ja gut, das Rennpferd kam erst danach. Also Student war ich so in den 80er Jahren. Das Rennpferd kam, wie gesagt, 1992. Ich hatte aber, als ich Student war und immer auf der Rennbahn da war, schon gesagt, na, dich interessiert eigentlich mehr als da jetzt nur Pferde gucken und ein bisschen wetten, sondern was steckt hinter dem Sport eigentlich? Ich war dann Mitglied als Student im Galoppclub Deutschland. Kann man auch den Leuten ja empfehlen, in solche Galoppclubs zu gehen, wenn sie noch nicht so richtig tief drin sind im Rennsport. Es kostet nicht viel und man kriegt schon einiges mit. Und da hatte ich auch einen kleinen Anteil dann an Pferd. Norwegen hieß die Stute damals, die ist aber meistens in Köln und so gelaufen. Aber man hat schon ein bisschen Kontakt da mal gekriegt mit anderen Leuten, die auf der Rennbahn sind, auch mal mit Jockeys oder Trainern. Und dann hatte ich mir damals eben gedacht, Mensch, wenn du mal groß bist und Geld verdienst, dann möchtest du auch mal ein eigenes Rennpferd haben. Und das kam dann auch so, wie gesagt, Anfang der 90er Jahre, also 5, 6 Jahre später dann.
Und jetzt bist du groß, verdienst dein eigenes Geld und gibst es brav im Rennsport aus. So gehört sich das. Das ist sehr
gut. Ja, das geht dann so die letzten 30 Jahre so ungefähr.
Ja, genau. Also ich meine, bekanntestes Pferd eigentlich so war doch über die ganzen Jahre dann schon Mythico, oder? Das ist so der, da sind dann auch die Letzten, die dich noch nicht kannten oder deine Farben noch nicht kannten, schon auf euch aufmerksam geworden. Den hast du auch selbst gezüchtet, ne?
Ja, den habe ich selbst gezüchtet. Ist ein bisschen, sagen wir mal, overstated mit dem selbst gezüchtet, weil den habe ich tragen gekauft auf der Auktion in Deauville, auf der Arcana, zusammen mit meinem Agenten, dem Axel Donnerstag. Ja, also so ganz selbst gezüchtet, ja nicht. Geboren ist Mythico natürlich schon praktisch bei mir, also bei Bärbel Moser auf dem Gestüt, auch in der Normandie da unten. Und aufgezogen ist er dort auch worden und dann ging er eben, erst dachte ich, ich verkaufe ihn in Baden-Baden, haben aber dann zurückgekauft, weil der Preis nicht gepasst hat. So, und sozusagen Glück gehabt im Endeffekt und dann ging er in den Rennstall zu Jean-Pierre Cavallo in dem Fall.
Aber das war doch eigentlich schon, da warst du gut beraten gewesen, ne? Also noch tragend von Adlerflug. Ich weiß nicht, war der da, hat er da noch gelebt, Adlerflug, oder war das so sein letztes Jahr, als du die Stute gekauft hast?
Ja, der hat da noch gelebt und das war, ich muss mal sagen, noch aus heutiger Sicht natürlich ein Schnäppchen. Da steckt auch so eine Geschichte dahinter. Ich war eigentlich schon länger wieder auf der Suche nach einer Monsunstute zum Züchten. Ich hatte vorher schon mal eine gehabt, die auch sich ganz gut vererbt hatte auf Isarland, wo ich vorher gezüchtet hatte, bei Frau Kasel damals. So, und habe dann Axel Donnerstag eben den Auftrag gegeben, wir suchen wieder was. Das hat dann auch über ein Jahr gedauert, bis wir was A, passend vom Aussehen und so weiter und vom Pedigree gefunden hatten. Und der Preis auch so gefühlt einigermaßen passte. Und dann waren wir auf der Arcana und da war dieses Pferd, das kam aus von Schlenderhahn, wurde das verkauft, klar, wegen Adlerflug ja auch. So, das hat uns sehr gut gefallen, mir und Axel Donnerstag. Wir hatten aber ein hartes Limit bei 24.000 Euro und wurden dann leider zweimal überboten. Standen da vorne am Eingang praktisch vorm Ring, wo die Gebote kamen. Und dann hat man das Glück, dann sind die Spotter rumgelaufen und haben denjenigen, der das höchste Gebot hatte, nicht mehr gefunden. Hm. Und derjenige, der das zweithöchste Gebot hatte, also über mir nochmal lag, der hat dann gesagt, ach, das überlege ich mir nochmal, ich gucke mal, was ich sonst so kriege. Und dann stand der Agent neben uns und wir haben dann gesagt, für 24 nehmen wir den. Und dann hat er eingeschlagen und so kam praktisch die Stute einschließlich Mythico dann zu mir für 24.000 Euro.
Ja.
Und für 24.000 habe ich ihn dann auch ein Jahr später auf der Jährlingsauktion wieder zurückgekauft in Baden-Baden. Oder nicht ein Jahr später, 2 Jahre später war es dann.
Ah, weil der Plan erstmal war, das Fohlen dann doch oder den Jährling dann zu verkaufen einfach erstmal, ne? Das war so der erste Plan.
Ja, also das war jetzt nicht eine hohe Priorität, aber man sollte das ja immer sozusagen im Auge haben und sagen, wenn man ein Pferd, das gut aussieht, auch gut verkaufen kann, dann kann man es ja auch mal tun.
Ja.
Man muss ja nicht immer Verluste machen im Rennsport, kann ja auch mal versuchen, ein Pferd gut zu verkaufen.
Da merkt man halt, was man schon an der Sprachfarbe hört, dass du eigentlich Schwabe bist, dass man da doch noch ein, zwei Mal drüber nachdenkt, was man da so macht. Ne?
Ja, man gibt's Geld ungern aus.
eine unserer Tugenden. Ich bin ja, auch wenn man es beim, ich versuche es ja immer zu unterdrücken, meinen schwäbischen Slang, aber bei mir, das wird heute ein gefährlicher Podcast, wenn ich mit dir spreche, als auch Schwabe, da tendiere ich dann schon immer dazu, dann schon mal irgendwie das ein oder andere Wort zu droppen, wo man einen dann enttarnt, gell und so Sachen ist das. Das heißt, du bist, wo bist du geboren? In Stuttgart oder wo kommst du eigentlich her?
Ich komme aus der Nähe von Stuttgart, also 30 Kilometer nördlich, Backnang heißt der Ort. Bin dort auch aufgewachsen, aber dann schon zum Studium eigentlich weggegangen. Also nach, wie ich ja gesagt hatte, nach Baden, dann nach Karlsruhe und von dort aus praktisch immer weitergezogen. Also war dann aus der Heimat weg. Und dann über Karlsruhe bin ich nochmal kurz zurück. Hab dann angefangen bei Daimler-Benz nach dem Studium, war da auch mal ein Jahr in Spanien dann unten gewesen in der Zeit und dann ging es einfach weiter in Deutschland zu den verschiedenen Banken, wo ich dann schon war.
Bevor wir über die Banken sprechen und auch über deinen aktuellen Job, jetzt musst du mir aber nochmal sagen, wie das mit dem Rennsport zustande kam. Also du hast gesagt, du hast dann studiert und dann irgendwie durch Zufall auf die Rennbahn gekommen oder da schon irgendwo familiär vorbelastet oder weil es muss ja irgendwann diesen Schritt gegeben haben, wo du gesagt hast, okay, erstmal gehe ich auf die Rennbahn und dann diese Sache mit dem Galoppclub Süddeutschland, das interessiert mich jetzt, da mache ich mit. Das ist ja, da muss der... Musste ich ja irgendwas angezündet haben.
Ja, also es war gar nicht so sehr, dass ich da irgendwas familiär im Hintergrund hatte. Da war Pferdesport gar kein Thema in meiner Familie. Aber es kam wahrscheinlich übers Fernsehen damals noch. Da wurde ja relativ viel auch Galopp noch übertragen, Derby und so weiter in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrtausends, muss man ja schon sagen. Und dann dachte ich, da willst du mal hin. Ich hatte ein Auto dann schon als Student und bin dann einfach da mal hingefahren, habe mir Baden-Baden angeguckt. Da war zwar kein Renntag, aber gefallen hat es mir trotzdem. Da gehst du jetzt mal hin, wenn auch mal Rennen sind. Und dann ging das so los. Und dann hat es mir immer besser gefallen. Dann hatte ich auch Freunde, die da immer gerne mitgekommen sind. Dann konnten wir da so Ausflüge machen. Nette Tage haben auf der Rennbahn, was auch immer die auch noch haben kann. Und da ging es dann los. Und dann ging es auch nicht mehr weg bis heute.
So, dann Galoppclub Süddeutschland. Und dann irgendwann hast du dein erstes eigenes Pferd dann von Albert Steigenberger gekauft, hast du gesagt.
Ja, das war auch ein ganz besonderer Event sozusagen. Also es war wieder Zufall. Ich saß mit meiner damaligen Freundin am Küchentisch, an ihrem Küchentisch, muss man sagen, habe die Sportwelt gelesen und oben stand eine kleine Anzeige drin damals von Manfred Prinzinger, dem Trainer, hätte ein Rennpferd zu verkaufen. Dann sagte ich meiner Freundin, Mensch, das würde ich jetzt gerne machen. Jetzt bin ich ja in der Situation, wo ich mir sowas auch mal leisten kann, mal ausprobieren würde. Ich hatte dann noch eine kurze Diskussion, ob nicht eine Einbauküche wichtiger wäre in dem Moment. Konnte dann aber sozusagen überzeugen, dass ich das Rennpferd dann kaufen wollte. Rief dann bei Manfred Prinzinger an, der sagte mir, ja, eigentlich kann das Pferd nichts, aber wenn ich eins haben will, sucht er mir eins aus, das besser wäre. Und dann passierte ein paar Wochen nichts und dann rief er kurz vor der Rennwoche, also Frühjahrsrennwoche damals in Baden-Baden an und sagte, er hätte jetzt wahrscheinlich was. Ich solle doch einfach auf die Rennbahn kommen, zeigte mir, dass das könnte ich dann kaufen. Und das war ein Dreijähriger, praktisch ein Ausgleich-Dreipferd, würde man heute sagen, das zum Verkauf stand aus dem Stall Steigenberger, damals noch bei Bruno Schütz. So, und das war dann innerhalb von einer Viertelstunde praktisch gekauft. Die haben noch geguckt, ob ich als sozusagen junger Mensch dann auch kreditwürdig bin in dem Sinne, also ob ich auch bezahlen würde. Dann am Ende haben sie den Trainer gefragt, konnte der erst mal bejahen. Er wusste zwar nicht, aber er hat es halt so gesagt. So, und dann hatte ich den Starter. Also ich war dann sofort im Führing drin. Wir sind noch in Steigenberger Farben dann gelaufen. Ich hatte natürlich noch keine eigenen Farben. Bruno Schütz war auch noch der offizielle Trainer und dann lief der im Ausgleich 3 bei bestem Wetter, als Mitfavorit sogar im Ausgleich 3. Und wie das Leben so spielt und wie es oft ist, war er dann, glaube ich, Vorletzter. Und in dem ersten Rennen, das ich erlebt habe, praktisch auf der Rennbahn in Baden-Baden.
Gut, und trotz dieses ersten Schocks und dieser schlechten Erfahrung dann am Ball geblieben und und jetzt seit über 30 Jahren mit dabei.
Ich sag mal, Trainer haben ja auch immer sehr gute Begründungen. Also die können, sind ja Psychologen, die müssen den Besitzer ja auch dann trösten, wenn es nicht so gut läuft. Und das passiert ja, wie man weiß, relativ häufig, dass eher die Enttäuschung da ist als die Begeisterung. Und das können die Trainer in der Regel. Die haben meistens dann auch eine Begründung, warum er ausgerechnet an dem Tag schlecht lief. Das ist so eine Liste, glaube ich, wo sie so 10 Punkte draus haben. Der Boden war nichts, der Rennverlauf war nichts, der Jockey war nichts. Kennt, glaube ich, jeder Besitzer so ein Stück. Und man wird dann schnell wieder aufgefangen und ist weiter optimistisch sozusagen fürs nächste Rennen. Da hat er sich dann leider verletzt. Also er ist in München auch mal gerade ausgegangen in der ersten Kurve. Das war damals noch unter Lennart Hammer Hansen, einer seiner ersten Ritte, die er hatte. So, und dann hat er sich verletzt, dann musste er ein bisschen Pause machen. Also ich brauchte dann schon fast ein Jahr Geduld, bis das Pferd dann mal gewonnen hat. Das war dann auch in München im März, im Schneegestöber. Damals hat man im März noch Renntage auch veranstaltet, Wetter war auch egal. Und das war dann der erste und einzige Sieg, den das Pferd erreicht hat. Aber angezündet war ich da genug, dass ich dann schon natürlich das zweite Pferd dann gekauft habe hinterher.
Ja, und das Züchten war dann irgendwie so ein, stand schon immer auf der Bucketlist oder auch da eher durch Zufall zugekommen?
Ja, eher durch Verlegenheit, würde ich sagen, wie es halt so ist. Man hat eine Stute, das war dann, die hieß, glaube ich, damals Blau-Weiß, das war Königstuhl-Stute, Stützoppenbruch gezogen. Die lief dann auch nicht so berühmt im Endeffekt, wie es halt die meisten Pferde so sind. Und dann ist die Rennkarriere zu Ende und dann überlegt man sich halt, was man macht. Und dann meinte der Trainer, willst du nicht züchten damit? Und dann ging das mit dem Züchten los. Also gar nicht so weit weg vom Rennen fing dann Züchten an. Ja, das mache ich auch heute noch. Also macht beides Spaß, sowohl die Rennen wie auch die Zucht natürlich. Und ja, und dann fängt man mal an und dann macht man auch weiter.
Ja, kenne ich irgendwoher. Du hattest eine Zeit lang mal ein paar Mutterstuten, ne? Wie ist das jetzt gerade im Moment? Eine oder wie viel hast du jetzt gerade?
Im Moment habe ich nur eine. Das ist die Mutter von Mythico, also Imandiana. Die ist jetzt hoffentlich wieder tragend von Seize Stars. Die ist noch in Irland. Die kommt jetzt nächste Woche dann zurück wieder ins Heimatgestüt, also bei so Bärbel Moser zurück.
Oh, nobler Deckhengst aber, Seize Stars.
Ja, ist ein Foldshare. Es geht auch eine Schwester jetzt von Mythico auf die Auktion in Deauville im August. Ist auch eine Seize Stars Schwester. Der ist jetzt schon in der Auktionsvorbereitung. Bin ich auch mal gespannt, wie der sich dann verkaufen wird. Und deshalb ist auch nochmal wichtig, dass man jetzt zum Beispiel die zwei, die jetzt in Saarbrücken laufen, die sollen sich einfach nochmal auf der Rennbahn zeigen, dass die potenziellen Käufer auch sehen, dass die Pferde, also auch die anderen Pferde, die viele kennt man ja, aber auch die zwei, die jetzt noch relativ frisch auf der Rennbahn sind, auch was können. Jo, also das ist die einzige Mutterstute, die Matiana zurzeit. Das wird sich aber wieder ein bisschen ändern, denke ich, weil Mythico geht ja nach dem Rennen, er hat ja nächste Woche voraussichtlich sein letztes Rennen, geht er dann in die Zucht. Also er soll sich ein bisschen eingewöhnen in die Zucht, der kriegt da Zeit im Endeffekt, also dass er einen ganzen Herbst Zeit hat. Ja, und ich habe noch einen kleinen Anteil an Mythico und den werde ich natürlich auch nutzen und so, dass ich dann natürlich wieder mal ein, zwei Stuten wieder aufstocken sollte, damit ich die passenden Stuten dann auch zu Mythico dann künftig habe.
Der hat jetzt Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres hat der so grundsätzlich mal den Besitz gewechselt. Also der ist jetzt im Aras de la Uderie, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, rosa Rennfarben. Das ist ein französisches Gestüt, wo er dann auch aufgestellt wird oder wie ist das?
Ja, das ist ein sehr schönes Gestüt eigentlich. Das kennt man nicht so, weil es nicht so groß ist, aber von der Fläche her ist es eigentlich schon groß. Das ist gerade mal knappe 10 Minuten von der Rennbahn in Deauville weg. Also es liegt sehr nah in Deauville, sehr professionell geführt. Also ich habe mir das gut angeguckt und mir war einfach wichtig, dass so ein Pferd, dass man natürlich eine hohe Bindung dran hat nach seiner Karriere, dass der in gute Hände kommt und eine schöne zweite Karriere hat. Und daher war meine Idee letztes Jahr, wenn es geht, geben wir den in die Zucht. Dann kamen so ein, zwei Angebote und das war eigentlich das, wo ich dachte, dass es am besten geeignet ist, weil da züchtet er auf der Flachen dann. Er ist in Frankreich, wo man auch hin kann und in Deauville ist es, wie gesagt, nicht weit, auch mal da vorbeizufahren. Macht einen sehr professionellen Eindruck. Ich glaube auch, dass er sich als Deckhengst ganz gut machen wird, so als Typus. So, und dann ist er bestens aufgehoben. Und ich habe noch einen kleinen Anteil behalten, also ein paar Deckrechte. die ich dann verwenden kann, entweder für mich oder eben für jemanden, für Freunde und so weiter. Und dann werde ich den natürlich auch benutzen zur Zucht dann künftig.
Ich glaube, das müssen wir an der Stelle mal so ein bisschen erklären für diejenigen, die uns zuhören und sich vielleicht jetzt gerade im Zuchtthema nicht ganz so auskennen. Also es ist so, wenn man eine Mutterstute hat und möchte, dass die gedeckt wird vom Deckhengst, dann muss man da also hinfahren. Das ist also nicht wie im Springen oder Turniersport oder sonst irgendwas, dass man da einfach Sperma rumschicken kann oder so. Das ist bei uns nicht erlaubt, sondern es gibt da wirklich nur diesen Natursprung. So, und dann muss man dafür natürlich zahlen. Jetzt hast du vorhin mal dieses Wort Foulshare ausgesprochen. Es ist also, wenn man jetzt bei einem recht teuren Deckhengst ist, ich glaube, Sea the Stars, wo liegt der gerade? Irgendwie 200.000 Pfund oder Euro oder was weiß ich was, irgendwie sowas, ne? Und möchte das jetzt nicht ausgeben, dass man dann einfach einen Deal hat mit dem Hengsthalter, dass man sagt, komm, pass auf, entweder ich zahle dir gar nichts oder ich zahle nur einen kleinen Anteil und so. Dafür gehört uns aber das Fohlen, was da rauskommt, jedem zur Hälfte. Ja, das ist so Foulshare mal kurz erklärt. Musst du als Jährling verkaufen oder schon als Fohlen? Wie ist denn das bei euch?
Nee, bei uns ist so geregelt, der Vorzug war, als Jährling zu verkaufen. Mhm. Also ich habe das Pferd noch ein Jahr länger sozusagen auf den Kosten gehabt, aber hast du genau richtig erklärt. Also ich als Schwabe würde auch keine 200.000 Euro für eine Bedeckung ausgeben. Das wäre mir dann auch zu viel Geld. Aber mit so einem Foulshare muss ich eben sozusagen die Aufzucht bezahlen, also was das eben kostet. Und dafür ist die Decktaxe für umsonst. Und hinterher teilen wir uns 50-50. Den Verkaufspreis und alles, was hinten dran dann auch noch kommt, Züchterprämien und solche Dinge.
Habe ich einmal gemacht als Foulshare mit Waldgeist und habe dann zwei Fehler gemacht. Das eine war, ich habe mich breitklopfen lassen, dass es wirklich als Fohlen verkauft werden muss. Und es hatte zum einen den Nachteil, dass Waldgeist ja so ein bisschen spät ist, so wie es scheint. Das heißt, da war noch gar nichts irgendwie sonst auf der Bahn. Da gab es also nicht das Geld, was wir uns vorgestellt hätten. Und das andere ist, wenn du dann als Fohlen tatsächlich ein Pferd auf die Auktion schickst, das ist schon so, wenn du nah dran bist und so eh ein bisschen emotionaler Züchter bist, ist das schon deutlich schwieriger, als wenn der dann so Jährling ist. Also wo man sagt, da ist er zumindest mal schon so im Teenager-Alter oder so. Ne? Das ist schon, so geht's mir zumindest. Ich weiß nicht, wie emotional du da bist, aber wenn du sagst, Mythico hast du auch zurückgekauft, dann glaube ich, bist du auch nicht der allerbeste Verkäufer. Ne?
Ja, also ich würde dann, wenn der Preis stimmt, schon auch verkaufen. Aber wichtig ist schon auch, gerade bei den Pferden, da hat man ja leider auch immer viele davon, die Karriere beenden, da ist mir eigentlich wichtiger, dass es in gute Hände kommen, als dass der Preis vielleicht 1.000 oder 2.000 Euro höher ist. Hm. Da geht einem schon dann das Lebewesen Pferd eigentlich vor. Wie ich denke, auch den meisten Besitzern, die ich so kenne,
ja,
die sich da um die zweite Karriere einfach versuchen zu kümmern, dass sie in gute Hände kommen, einen schönen Platz haben, gut behandelt werden dann in ihrem zweiten Leben, das sie nach dem Rennsport dann haben.
Ja.
Das ist der größte Teil typischerweise des Lebens. Klar, Stuten kriegt man ganz gut auch in die Zucht verwendet, die meisten. Aber wenn es Hengste sind, / Wallache, dann ist es schon immer schwieriger, die gut unterzubringen.
Mythico als Hengst, da hast du natürlich das Glück, dass er sehr, sehr erfolgreich auf der Rennbahn war. Und vor allem auch gut gezogen ist, klar, Monsunblut hast du schon gesagt, Adlerflug als Papa, natürlich auch mittlerweile schon eine Rarität, muss man so sagen. Und vor allem, der ist ja eigentlich ein ganz untypischer Adlerflug, ne? Weil normal sind die auch ein bisschen später, der ist zweijährig, glaube ich, schon 3-4 Mal gelaufen, ne? War ja auch Gruppe Sieger und Gruppe platziert und alles. Das ist eigentlich, und vor allem auf eigentlich nicht so einer typischen Adlerflugdistanz, die sind doch eigentlich eher so Steher, der ist so, der fühlt sich auf der Meile am wohlsten, ne?
Ja, also er kann so zwischen 1.600 und 2.000 Meter. Mhm. Weiter haben wir dann nicht mehr probiert. Das ist offensichtlich seine optimale Distanz. Da haben wir uns natürlich, ich Besitzer und Trainer, am Anfang auch etwas vertan. Wir haben natürlich auch gedacht, das ist ein typischer Adlerflug, weicher Boden und Steher. Hatten den auch fürs Derby genannt, haben dann aber zweijährig festgestellt, der sieht gar nicht, der wirkt gar nicht so. Erstens ist er frühreif, was kaum Adlerflüge erst sind. Die laufen meistens erst später dreijährig, aber auch Eltern laufen da auch typischerweise gut. Und dann haben wir eben Ratibor gewonnen, Winterfavoriten waren wir auch Dritter, ist ein bisschen anders. Und dann haben wir uns ja überlegt im nächsten Jahr, was machen wir da jetzt? Wir hatten eigentlich keine Nennung für die Guineas, weil die Distanz eigentlich zu kurz gewesen, muss man jetzt ja vorher machen. Haben dann aber kurzfristig überlegt, wir laufen doch in den 2000 Guineas, weil wir ihm doch eher zutrauen, dass er dieser 1600, 2000 Meter Hengst sein wird. Ja. Das war dann ja auch richtig und haben ja Glück gehabt, dass wir dann auch die Guineas gewinnen konnten. Hm. 2021 mit ihm.
Das war dein größter Erfolg als Besitzer bisher. Ich würde jetzt an der Stelle einfach mal den schönsten Moment im Rennsport abfeuern, weil ich vermute, dass es der sein könnte. Wenn das nicht ist, haben wir eine andere schöne Geschichte. Aber bevor wir jetzt zu viel über ein Rennen quatschen und am Ende ist es dann das, was ich als Kategorie eigentlich noch hätte, machen wir das mal lieber so rum.
Der schönste Moment.
kannst mir jetzt natürlich auch von irgendeinem ganz besonderen Ausgleich-4-Sieg erzählen, aber ich glaube, der Gruppe-2-Sieg ist schon outstanding, oder?
Ja, klar, das ist mit Sicherheit, also von der Gewichtung her, der schönste Moment, da hast du recht, Alexander. Das war natürlich nicht zu überbieten, so ein Klassiker mal zu gewinnen. Man freut sich auch über Ausgleich-4s, Ausgleich-3s, also wenn jetzt die Pferde in Saarbrücken gut laufen, man dort gewinnt, freue ich mich da auch drüber. Oder in München oder Baden-Baden ist eh immer was Besonderes, so als Heimatrennbahn mehr oder weniger hier. Aber das war natürlich schon herausragend, der 2000 Guinea-Sieg, Klassiker zu gewinnen mit einem eigenen Pferd, das mehr oder weniger selbst gezogen ist. Es war damals ein bisschen natürlich Corona überschattet noch 2021, ein bisschen was durfte schon auf die Rennbahn, aber auch nicht viel, sodass die Atmosphäre etwas anders ist, wie man sie heute hat bei 2000 Guineas. Es war schon etwas ruhiger. Ich weiß noch, da bin ich mit meinem Pferdefreund Hermann Pfister da gestanden. Wir standen da mehr oder weniger nur zu zweit da. Haben uns gegenseitig Hals und Bein gewünscht dann im Endeffekt. Ja, und gefreut hat es einen trotzdem, auch wenn weniger Publikum da war wie sonst.
Ja, war auch ein tolles. Ja, und es stand ja eigentlich am Anfang alles so ein bisschen unter einem, na, schlechten Stern möchte ich nicht sagen, aber unter einem schwierigen Umstand, was den Start von Mythico anging. Denn eigentlich sollte ja Maxim Pecheur reiten, war auch schon angegeben als Reiter und stand, glaube ich, so sogar schon in der Sportwelt und alles. Und der hat sich dann kurz vorher verletzt, konnte nicht reiten. Und dann hat René Picholek den Kistenritt übernommen. Das war ja sowieso so dieses Jahr, wo es so richtig durch die Decke ging mit ihm. Also ich glaube, im Jahr vorher hat er schon da seinen ersten Gruppe 1 Sieg gehabt mit Sunny Queen, aber dann kam ja erst später diese Geschichte mit Torquato Tasso und so. Also ich glaube, das war bis zu dem Zeitpunkt da auch schon für ihn einer der größten Erfolge eigentlich, dieser Gruppe 2 Sieg. Aber es war ein Kistenritt erstmal.
Ja, war sicher für ihn auch ein großer Erfolg. Also wir, und das ist vor allem der Trainer, also Jean-Pierre Carvalho, wussten natürlich, dass er reiten kann. Ich meine, Jean-Pierre Carvalho, der ja selber sehr, sehr lange aktiv war, hat natürlich ein sehr gutes Auge für Jockeys und weiß auch, welcher Jockey gut aufs Pferd passt. Und dann Lucas Delusier ist ja relativ häufig Mythico geritten vorher. Der war aber auch sehr eng am Stall natürlich von Jean-Pierre. Der wäre auch in Frage gekommen in dem Fall, aber dann haben wir den René Picholek genommen und der hat es ja super gut gemacht dann auch an dem Tag.
War eine knappe Entscheidung, glaube ich auch, ne? Da war irgendwie das Ziel, das stand da schon goldrichtig, ne?
Ja, ja. Ich meine, da ist das, glaube ich, drauf spezialisiert, dass es meistens knapp wird. Er ist aber auch so ein Typus im Endeffekt. Er will dann kämpfen, er kämpft dann auch auf der Zielgerade, aber er mag es zum Beispiel nicht, wenn Pferde von hinten kommen und überholen. Dann gibt er auch mal auf und dann muss der Jockey auch mal wieder nach vorne kriegen. Das muss man im Rennen immer genau abjustieren, wie er am besten geht. Und das kann der Jean-Pierre natürlich auch super gut. Wenn der eine Order gibt, da habe ich den Eindruck, der gibt alle 100 Meter, im Prinzip weiß der auf der Rennbahn, was zu tun ist und gibt die dem Jockey mit im Endeffekt. Und das gehört natürlich zu einem guten Trainer auch dazu. Und wir haben hier viele gute Trainer hier in Deutschland, dass die im Prinzip auch ein Gefühl dafür haben, wie ein Pferd optimal einzusetzen ist im Rennen. Und das kann der Jean-Pierre, aber können andere auch sehr gut. Aber bei ihm ist es sehr herausragend, finde ich, was er da macht.
Du bist bei Jean-Pierre Carvalho und bei Micky Figge, ne? Das sind deine zwei Trainer im Moment.
Das sind im Moment meine zwei Trainer. Ich war auch schon bei anderen Trainern, die haben alle nichts falsch gemacht, sind alles gute Trainer gewesen, mit denen ich auch noch einen engen Kontakt habe. Das bei Jean-Pierre war der Grund, warum ich dahin bin, weil er eben die Schwester und die Mutter schon trainiert hat, damals in Schlenderhahn und weil ich ja auch einen hohen Frankreich-Bezug habe mit meinen Pferden. Doch, das könnte man mal ausprobieren und hatte dann das Glück, dass er mich auch genommen hat. Damals war das noch nicht so einfach, weil er noch in Schlenderhahn selbst trainiert hat. Er ist ja dann weitergezogen nach Mülheim mit meinen Pferden und ein paar anderen auch. Ja, bin ich sehr zufrieden mit ihm, also er macht das super gut.
Wo wohnst du denn eigentlich gerade im Moment? Also du bist jetzt Vorstandsvorsitzender von der Saar-LB, das heißt, das würde ja Richtung Saarland sprechen, da reden wir gleich nochmal über die Rennbahn in Saarbrücken. Ich habe dich mal irgendwie so warst du nicht mal in Rastede oder irgendwas unterwegs und dann München-Bezug und, also sag einfach mal, wo du wohnst.
Also in der Regel unter der Woche wohne ich hier in Saarbrücken, am Wochenende ist es immer noch häufig Rastede, weil ich da vorher gelebt habe, so einige Jahre. Ich habe dort oben vorher gearbeitet und bin dann da hochgezogen aus München damals. Davor war es wirklich München, deshalb ist es auch so eine Art Heimatbahn da in München-Riem. Ja, und die meiste Zeit eben hier und zwischen Rastede. Mhm. Ich verbringe auch relativ viel Zeit mit meiner Frau in Baden-Baden natürlich, weil das ist ja nicht weit weg von hier. Ist auch super schön dort, finde ich, in der Ecke. Ja, aber so die zwei anderen Wohnsitze sind eben hier in Saarbrücken. in Rastede oben, wo es ja auch eine kleine Rennbahn gibt, die eigentlich auch ganz nett und schön ist.
Wollte ich gerade sagen, ich habe so viel schon gehört über die Bahn, also zumindest, dass es sie gibt, aber ich könnte dir weder sagen, ob das Sand- oder Grasbahn ist, noch könnte ich dir sagen, wie es da aussieht irgendwie. Also da warst du aber auch ab und zu da mal auf der Bahn.
Ja, es wird leider selten veranstaltet, es ist maximal einmal im Jahr, weil das natürlich auch nicht so leicht ist. Es liegt ein bisschen abseits natürlich für die anderen Trainer und ist dann gemischt, Galopprennen und Trabrennen. Also wenn die es machen, ist es nett dort. Das ist der Schlosspark im Endeffekt. Und es ist eine ganz schöne Bahn. Die ist relativ groß. Es ist eine Grasbahn mit schönen Linien, mit einer vernünftigen Zielgerade, mit einem Richterturm und allem. Da werden auch sonst Spring- und Reitturniere veranstaltet auf dem Gelände, relativ große. Also da kann man schon durchaus hingehen. Ja. Schade, dass da nicht mehr Galopprennsport ist, da oben in der Ecke.
Was würdest du sagen, was ist deine richtige Heimatbahn, wenn du eine angeben müsstest irgendwo?
Also wenn es nur eine wäre, sind ein paar, die ich mag. Es gibt eigentlich relativ viele sogar, die ich mag. Also ist es ganz klar Baden-Baden natürlich hier. Und dann kommt hinten dran München, Saarbrücken so ungefähr.
In Saarbrücken hast du auch ein Amt inne. Also nicht nur, dass ihr da großer Sponsor seid, sondern da wirkst du ja auch so ein bisschen im Rennverein mit. Ne? Was machst du da genau?
Also im Rennclub bin ich Aufsichtsrat, zusammen mit zwei anderen Kollegen. Also so richtig Aufsicht machen wir nicht. Wir arbeiten da eben eng mit den beiden Damen im Vorstand, der Tanja auch und der Nastasia Volz zusammen. Volz-Degel, genau, und das bin ich und der Werner Schmeer und noch ein Dritter und wir treffen uns alle paar Wochen. Das Übliche, was man halt in so einem Vorstand-Aufsichtsrat da macht, besprechen die Renntage, gucken, was wir organisieren müssen und so weiter. Das ist ja ein relativ kleiner Rennverein. Wir arbeiten auch praktisch nicht mit festen Angestellten, das ist alles freiwillig, das ist viel Eigenleistung, tolle Eigenleistung dahinter. Wenn da so Renntage veranstaltet werden, da steckt ja ein ziemlicher Aufwand, bis man das organisiert hat. Am Ende dahinter.
Und jetzt ist Samstag euer größter Renntag eigentlich vom Jahr oder zumindest der wichtigste, auch was so sponsorentechnisch, ne?
Ja, also ich meine, das ist ja im Rennsport so und das gilt ja für alle Rennvereine. Die Haupteinnahmequelle, muss man sagen, ist ja leider das Sponsorship, also die Sponsoren. Ohne die ging es nicht. Das ist da wirklich allergrößte Teil und da haben wir das Glück, dass wir sehr gute und sehr stabile Sponsoren hier im Saarland haben. Und der Sparkassenrenntag ist immer was ganz Besonderes jetzt sowieso, weil er auch noch ein Jubiläumsrenntag ist. Ich glaube, die Sparkassen machen das und die Organisation macht das jetzt 25 Jahre und sponsert so einen Renntag. Ja, es sind noch ein paar andere Sponsoren dabei, es ist nicht nur die Sparkassen, aber der wichtigste Sponsor morgen, also am Samstag, dann wird die Sparkassenorganisation sein.
Da bist du, glaube ich, auch im Deutschen Sparkassen- und Giroverband bist du ja, glaube ich, auch Mitglied, ne?
Ja, also die Sparkassen sind ja öffentliche Banken. Also die gehören der Öffentlichkeit, kann man sozusagen sagen. Die gibt es in der Regel in jedem Landkreis oder in jeder Stadt gibt es eine Sparkasse. So ungefähr 350 davon in Deutschland. Daneben gibt es die Landesbausparkassen, LBS. Ein paar, so 5 rum sind das etwa. Und dann gibt es die Landesbanken, das sind auch so 5 bis 6. Die GK gehört da dazu. Das ist der Sparkassenverbund, kann man sagen. Die sind dann regional auch nochmal organisiert, wie hier im Saarland. Also vereinfacht gesagt, landesweit. Hier gibt es 6 Sparkassen, uns und also die Landesbank, die Bausparkasse und eine Versicherung, die Sparkassenversicherung. Und das Gleiche gibt es dann noch gespiegelt dann für die ganze Bundesrepublik. Das ist dann der Deutsche Sparkassen- und Giroverband. Ich glaube, das Wichtige ist, dass öffentliche Banken sind, die haben nicht nur das Thema, ich will Geld verdienen so ungefähr, sondern machen auch eben genau solche Themen, geben das möglichst auch einen Teil von dem, was sie da verdienen, an die Öffentlichkeit zurück, sponsern dann zum Beispiel sowas wie ein Renntag. Also morgen gibt es dann zum Beispiel freien Eindruck, Tritt für alle, also das muss man jetzt schon nicht Sparkassenkunde sein, sondern alle, die da kommen, haben freien Eintritt. Es wird ein Kinderprogramm geben, wie es auf vielen Rennbahnen gibt, sehr aufwendiges. Also man guckt da, dass man ein bisschen was zurückgibt an die Kunden und die Region, in der man da ist, als Sparkassenorganisation.
Das heißt, da hilft das schon auch den Rennverein oder dem Rennsport, dass du da mitmischen kannst, dass du mal ein gutes Wort einlegen kannst.
Ja, das war aber, wie gesagt, bevor ich hierher kam, auch schon so. Also da gab es immer genug Befürworter des Rennsports zum Glück und Förderer des Rennsports, die auch gerne alle noch auf die Rennbahn kommen zum Glück. Man hat hier im Saarland auch den Vorteil, dass die Politik an einem eng dran ist und auch den Rennsport fördert. Also morgen sponsert auch die Landesregierung dann wieder. Also das Sportministerium gibt auch einen nennenswerten Beitrag. Neben regionalen Unternehmen, die es hier gibt, Ursa Farm oder der Werner Schmeer feiert morgen sein 40-jähriges Jubiläum mit dem Stall Saarbrücken, ist auch ein wichtiger Sponsor. Fertigbaufirma Laux macht hier was. Also es gibt hier einen schönen Pool an Sponsoren, die sehr lange dabei sind und immer mal wieder neue dazukommen. Also man kann immer mehr gebrauchen, das ist klar bei jedem Rennverein, glaube ich, aber das ist die Basis, auf der wir hier eigentlich Rennen veranstalten können, dass wir stabile Sponsoren haben, die uns unterstützen.
Und es ist doch alles sehr familiär in Saarbrücken. Also ich freue mich ja, dass ich morgen da wieder moderieren darf und das ist schon auch immer Gaudi. Also es ist mit ich glaube, abends noch Public Viewing und alles, also Deutschlandspiel wird da auch noch gezeigt und so. Das heißt, da kann man jetzt kurz vor Hamburg nochmal echt einen schönen Renntag auch im Saarland verbringen, ne?
Ich denke auch, das wird ein super schöner Renntag. Ich sehe aus dem Fenster hier, also das Wetter ist natürlich sonnig. Ich hoffe, dass es nicht zu heiß wird, aber ich glaube, das hält sich morgen in Grenzen, dass man da also mit einem Bier gut aushalten kann, dann auf der Rennbahn. Ja, es ist ein familiärer Renntag. Klar, es ist eine regionale Rennbahn, ist keine von den großen Rennbahnen, aber man gibt sich da sehr viel Mühe. Ein sehr guter Caterer da, den wir jetzt gekriegt haben. Also wird da gut versorgt, hat sein Kinderprogramm, kostet keinen Eintritt. Also man kann da einen schönen Nachmittag verbringen. Wir fangen relativ früh an, um 12.30 Uhr. Erster Start mit einem Isländer-Rennen ist um 13 Uhr, weil wir auch sehr eng mit den Isländern sind. Da gibt es eine eigene Untergruppe im Rennclub für die Isländer. Das ist man sehr eng am normalen Reitsport auch dran. So, also es lohnt sich hinzukommen. Also wird ein entspannter, lustiger Nachmittag werden, den wir da haben wird.
Und du hast zwei Starter, hast du vorhin schon gesagt. Jetzt schaue ich doch gerade mal rein. Das ist Myti Correo und Myti Connor, die zwei laufen. Was heißen die Namen denn alle? Also ist das, was ist denn das? Ist das Griechisch oder Latein oder ist das einfach aus den Fingern gesaugt oder wo kommt das her?
Also das ist ja so halb aus den Fingern gesaugt, würde ich sagen. Das liegt halt daran, ich nehme bei meinen Züchtungen eigentlich immer Namen, wo ich dann hinterher wieder auch feststelle, okay, die passen zusammen so ungefähr. Das ist, glaube ich, auch immer im Katalog bei den Pedigrees dann einfacher. Und da die erste Stute aus der meiner Mutterstute, die mir nicht gehört hatte oder die nicht gezüchtete Mythica hieß, lag es natürlich nahe, dass man dann mit dem Namen weitermacht. Einfachsten war natürlich Mythico, da muss man nur einen Buchstaben auswechseln. Und die hinten dran, die ich dann immer jeweils hatte oder die ich jetzt habe, die heißen meistens auch nichts Genaues. Also Mythicoreo heißt irgendwie, ist griechisch irgendwie, heißt auch irgendwie was wie Danke oder so irgendwas. Müsste jetzt mal nachgucken. Das habe ich irgendwie auf einer Speisekarte mal gesehen oder auf so einer Serviette da beim Griechen, dass das Wort gibt und dachte, das passt ja, dann kannst du den so benennen, da den Zweijährigen der, oder Dreijährigen, der jetzt läuft. So, und ansonsten sind es Kunstnamen, also wo man vielleicht das ein bisschen mit dem Hengst kombiniert oder sowas, das war Mythi Connor oder so. Also muss man sich nicht zu viel dabei denken, aber das Mythi oder Myth fängt, damit soll es halt immer anfangen.
Mythi Correo, der ist dreijährig, der ist schon Wallach und läuft jetzt zum ersten Mal im Preis der LBS. Was kannst du uns über den sagen?
Da ist natürlich der Trainer der bessere Ansprechpartner, ich spreche natürlich auch mit dem Trainer. Das ist noch natürlich wie üblich beim ersten Start ein ganz unbeschriebenes Blatt. Ist auch ganz unklar, wie der laufen wird dann morgen. Ich hoffe natürlich, dass er ordentlich läuft. Der musste kastriert werden im April. Er hat einen Hoden hochgestanden, da konnte man nichts anderes machen. Das hat ihm eine kleine Unterbrechung dann natürlich gegeben, leider. Und irgendwann muss man mal anfangen. Und wir haben gesagt, dass bevor der da weit reist, das passt da eigentlich in Saarbrücken. Probieren wir mal aus. Er soll was lernen und wir sehen, wie weit er kommt beim Lernen. Aber ich glaube, selbst der Trainer kann nicht genau einschätzen, wie gut oder schlecht er jetzt im Moment noch ist bei seinem ersten Start. Wird ein bisschen ein Überraschungspaket morgen werden in dem Rennen. 6 Pferde laufen voraussichtlich, also das ist übersichtlich. Ganz gut für so junge Pferde, die dann einen vernünftigen Rennverlauf typischerweise kriegen, dass sie dann beim ersten Start nicht völlig verwirrt sind. Die Rennbahn passt auch sehr gut von der Linienführung, also kann man schon hier mal losstarten für den ersten Start und mal ausprobieren, wie es geht mit ihm.
Dann haben wir noch Myti Connor, das ist so ein bisschen dunkles Pferd, der ist zwar einmal im letzten Jahr in Köln, da hat er debütiert, aber dann ist der nur noch in Frankreich gelaufen und also ich meine Saint-Cloud, 5. von 17 in so einem Handicap, wo es noch für den 5. Platz noch irgendwie 1.500 € oder irgendwas gibt, also das war ja eigentlich schon eine sehr gute Form, ne?
Ja, die letzten drei Formen waren alle gut von ihm, da war er zwar in Anführungsstrichen immer nur 5., aber war immer nicht weit weg im Endeffekt und man weiß ja, wie anspruchsvoll die Rennen sind. Das kann man durchaus mit so einem Ausgleich 2, Ausgleich 3 vergleichen bei uns hier in Deutschland, die Leistung. Ich sag mal, das GAG, was er gekriegt hat von etwa 70 Kilo, glaube ich, passt bei dem schon. Also die Leistungen waren schon gut, die er da gezeigt hat dieses Jahr.
Dann steht da aber eher gute 10, 15 Kilo über dem Rest in dem Feld eigentlich, ne? Wenn wir mal ehrlich sind.
Ja, das ist richtig. Wenn man rein nach GAG gehen würde oder sagen wir nach Form, würde ich auch sagen, ist er Favorit. Andererseits muss man natürlich sehen, das ist das erste Mal, dass er auf dieser Bahn läuft. Er mag eigentlich auch lieber weichen Boden, da fühlt er sich wohler oder so halbweich zumindest. Also muss man mal sehen, wie es dann morgen aussieht. Also ist nicht so, dass man da ungefährdet ins Ziel läuft. sondern da gibt es schon zwei, drei andere, die sich mit der Bahn auskennen. Jockeys auch, wo man sagen muss, ja, dann gibt es schon Konkurrenz auch in dem Rennen.
Aus dem eigenen Stall auch, ne? Olga Gold, das ist so Stute, wo ich jetzt gesagt hätte, die hätte ich jetzt mal ein bisschen genauer mir angeschaut. Was hat da der Trainer gesagt?
Ja, also ich glaube schon, also der Trainer lässt die im Rennen jetzt nicht, also im Training jetzt nicht Rennen laufen, sondern der bereitet die immer sehr behutsam vor, sodass er da jetzt nicht irgendwie eine klare Aussage machen kann, wer ist besser. Aber mein Bauchgefühl würde sagen, wenn ich würde eher auf meinen dann wetten, als jetzt auf sein anderes Pferd für morgen. Also dass so rum eher reinkommt als andersrum.
Sind wir schon beim Thema Wetten und können gleich schon zu unserer nächsten Kategorie switchen.
Die Charity-Wette.
Du kennst das Prinzip ja, 100 Euro gibt es von pferdewetten.de. Wenn die weg sind, sind sie weg, dann haben wir das gezahlt. Und wenn die Wette drin ist, dann gibt es den gesamten Gewinn inklusive Einsatz für den Hand-in-Hand-Cup. Das ist das größte Charity-Turnier in Nordrhein-Westfalen, die ihren gesamten Erlös an kranke Kinder spenden. Also Kinderkrebsklinik, Kinderhospiz etc. ist eine ganz tolle Geschichte, die wir auch sehr gerne unterstützen und auch schon tolle Gewinne hatten. Und ja, die einzige Herausforderung ist, es muss was im Langzeitwettmarkt sein. Also es darf jetzt nicht morgen Saarbrücken sein, deine Pferde, sondern es muss irgendwie, was haben wir denn da, Deutsches Derby, Diana, Großer Preis von Baden, Arc ist schon drin, ein bisschen Hamburg haben wir schon. Was hast du dir denn ausgesucht?
Langzeitmarkt, am liebsten wäre mir was, wo in Hamburg gelaufen wird. Das ist allerdings erst am Donnerstag, da geht der Langzeitmarkt wahrscheinlich am Montag dann auf. Ich hoffe, das funktioniert auch. Weil da wäre eine naheliegende Wette, dass der läuft nämlich der Mythico wahrscheinlich zum letzten Mal dann im Lottopreis. Und dann würde ich natürlich am liebsten die 100 Euro auf dem Mythico setzen. Hätte ich noch mehr Grund, dann Daumen zu drücken, wenn da noch eine dicke Wette an praktisch einen guten Zweck geht, macht natürlich noch mehr Spaß.
Ja, da schimpfen die Buchmacher dann wieder mit mir, wenn ich jetzt hier irgendwelche Kurse in den Himmel singe. Wie wird er denn am Toto ungefähr stehen? Hast du da schon eine Idee?
Ja gut, also so ganz noch nicht. Also erst schon mit Reiter angegeben. Andras Starke wird ihn reiten. Ich habe gestern auch nochmal vorsichtshalber bei Jean-Pierre Carvalho nachgefragt, ob er auch läuft. Er sagt, ja, er läuft, passt. Wie gesagt, es ist voraussichtlich sein letzter Start, den er haben wird, also Abschied nehmen von ihm, weil er dann ja in die Zucht geht. Also da ist schon eine breite Favoritenecke drin. Also
jetzt willst du mir den Kurs hochmachen, ich merke das schon. Ich schaue mir das jetzt mal an. Großer Preis von, da sind ja noch 15 Pferde genannt und ich gehe jetzt mal hier nach GAG ist da ja so ein Petit Marin oder Marin drin, Dolomit, Quantanamera, Tiffany von Sir Mark Prescott. Das ist schon, da sind schon keine ganz so schlechten Pferde drin. Ja, weil was für ein Kurs, du kommst ja aus dem Finanzsegment, also ich meine, dir brauche ich jetzt nichts erzählen irgendwie von Wahrscheinlichkeitsrechnung und so. Was wäre denn ein fairer Kurs, mit dem du leben könntest?
Ja, also ich würde so einen Kurs vielleicht, da das ein relativ offenes Rennen mit vielen Pferden ist, so zwischen 60 und 80 für 10 etwa sehen.
Dann machen wir doch mal die goldene Mitte. Machen wir mal 70 für 10, oder? Ja. Gut, also
willst du... Wenn jetzt eine höhere Zahl sagen sollen, dann hätten wir den guten Zweck etwas mehr gesponsert.
Ja, war schön blöd. Du hättest sagen sollen, so irgendwas zwischen 100 und 200. Ne? Dann wären wir jetzt bei 150. Okay. willst du nur Sieg oder Sieg und Platz machen?
Nee, wir machen nur Sieg. Wenn, dann soll es auch richtig Geld geben für einen guten Zweck.
Ja, das ist doch gut. Also, dann machen wir 100. Komm, dann machen wir 80 für 10. Jetzt sind wir doch mal so... Also, bitte dich. 80 für 10. Ich sage dir, ich biete dir aber trotzdem noch Folgendes an. Sollte es am Ende so sein, dass der Langzeitmarkt aufgeht und das Pferd steht da höher, ja, dann nehmen wir den höheren Kurs, ne? Also so fair sind wir dann schon, ne? Das heißt, dann haben wir das. 100 Euro Sieg gäbe es darauf. Hals und Bein dafür. Ja, als Züchter kriegst du ja immer noch Züchterprämie und ein bisschen beteiligt bist du ja immer noch und für ein Zuchtwert am Ende ist auch besser, wenn da nochmal schöner Gruppesieg dazukommt. Weißt du schon, was für eine Decktaxe ihr nehmt oder ist das noch Zukunftsmusik?
Ja, das legt natürlich der Großaktionär sozusagen fest, also das Gestüt. Gefühlt würde ich so die übliche Größenklasse 3.000 bis 4.000 Euro sehen. Ich kann mir auch vorstellen, zumindest wenn es über mich läuft, also habe ich natürlich einen kleinen Aktionär sozusagen an dem Pferd künftig, dass man bei sehr guten Stuten da auch nochmal was nachgeben kann. Ist ja wichtig, wie wir so vom Start kommen, dass man im ersten Jahrgang gute Stuten und viele Stuten auch erwischt. Also ich werde ihn auch unterstützen und das Gestüt natürlich auch. Ja, aber der ist so in dieser Preislage und damit für jeden erschwinglich. Wie gesagt, vom Transport her ist es eigentlich auch ganz gut, weil er ganz in der Nähe von Deauville steht, dann künftig. Also ich kann empfehlen, unabhängig davon, dass er natürlich mein Pferd war oder ist im Endeffekt.
Wenn meine Stute nicht selber so nah mit Monsun verwandt wäre, dann würde ich sagen, da bin ich sofort dabei. weil ich finde den richtig cool. Also gerade, weil er halt einfach ein harter Kerl ist und so früh schon da war und so. Also von dem her, Empfehlung geht raus. So, du musst auch langsam schon weiter. Die letzte Kategorie, jetzt hast du schon gedacht, du kommst drum herum, aber die müssen wir noch tatsächlich abfeuern und dann darfst du auch schon wieder deinem eigentlichen Job nachgehen. Schauen wir mal, was da kommt.
Der peinlichste Moment.
Zum guten Schluss. Was ist dir denn schon Peinliches im Rennsport widerfahren, wo du sagst, da können wir unseren Hörern einen kleinen Schmunzler entlocken?
Ja, also wahrscheinlich passiert einem so in diesen guten 30 Jahren einiges Peinliches, aber das vergisst man zum Glück schnell wieder. Aber eine Sache ist mir dann doch eingefallen. Das ist schon ein paar Jahre her und das war 2012, glaube ich. Damals hatte ich ein Pferd laufen, der hieß Truly Perfect, schöner Name. War auch so halb selbst gezüchtet mit Isaland zusammen damals. Und der ist im BBAG-Auktionsrennen, damals gab es noch eins der Schweiz, in Avranches gelaufen, über 1200 Meter. Mhm. Wir waren dann dort, also ich und meine Frau und der Trainer, das war Ralf Rohne damals auch, haben uns dieses Rennen angeguckt, saßen auf der Tribüne, war nicht unendlich viel los, war so ein bisschen gegen Abend, schönes Wetter, alles hat gepasst. Ging los, weit weg die 1200 Meter, das ist mehr oder weniger gerade Bahn gewesen, Avranche. Und von Anfang an waren die grün-roten Farben mit vorne dabei, haben uns gefreut, fanden wir super. Und am Ende wurde es dann ganz eng auf der Zielgerade, also ein richtiger Aufreger eigentlich auf der Zielgerade. Und am Schluss ging es mit Hals über die Linie und die grün-roten Farben waren vorne. Mhm. Wir also aufgesprungen, uns gefreut, super. Auktionsrennen, 48.000 Schweizer Franken waren das damals gewonnen. Dann habe ich nochmal genauer geguckt, dann kam noch ein anderes Pferd mit grün-roten Farben. Das war leider meiner und der war vorletzter.
Oh, Ziel. Ja. Oh nee, verwechselt.
Ja, genau, weil das Team Valor, das ist eben auch rot-grün, die haben da unter Schirringen dann dieses Rennen gewonnen. Mhm. Das konnte man schon relativ leicht verwechseln, aber ich... Das nächste Mal nehme ich dann, würde ich sagen, das Rennglas mit, damit mir das nicht nochmal passiert.
Ja, weil so diese kurzen Rennen da, 1200 Meter, da geht es halt auch so schnell zur Sache. Da kann das ja schon mal passieren. Ich weiß, wir hatten mal meine Eltern hatten mal in Iffelsheim eine Starterin und die ist in der Startmaschine stehen geblieben. Und damals, das war noch Manfred Schappmann, Gott hab ihn selig, der hatte die dann verwechselt und hat die ganze Zeit ein anderes Pferd ins Ziel geschrien, was auch gewonnen hatte und hat die ganze Zeit den Namen von unserer gesagt. Und ich habe das schon gesehen und mein Vater hat es, glaube ich, auch gesehen und meine Mutter, die hat da irgendwie, die hat es gar nicht gepflegt und wir haben gewonnen und wir waren alle ganz schlecht gelaunt. Also von dem her, ja, passiert, aber das mit dem Fernglas ist schon, glaube ich, ein ganz guter Tipp. So, dann wünsche ich dir viel Erfolg mit zum einen deinen eigenen Pferden, der Zucht sowieso und auch einen tollen Renntag in Saarbrücken am Samstag, da sehen wir uns ja. Und weiterhin alles Gute und ganz lieben Dank, dass du den Rennsport so schön unterstützt, zum einen als Besitzer und Züchter und eben auch, wo es möglich ist, in deiner Funktion als Bankenvorstandsvorsitzender. Ganz lieben Dank, mein Lieber.
Ebenfalls, vielen Dank. Wir sehen uns morgen.
Wir sehen uns morgen. Ja, das war also unser Vollhorst für dieses Mal. Ich sage jetzt bewusst nicht für diese Woche, denn wir haben noch ein paar Sondersendungen. So ganz kleine Vollhorst-Ableger wird es noch geben. 4, 5 Stück für die Renntage in Hamburg. Da werden mein Kollege Marvin Schridde und ich uns mit Sascha von Pferdewetten.de mal zusammentun und so 10 bis 15 Minuten darüber philosophieren, was für Rennen denn am Tag stattfinden, dass wir da vielleicht mal zusammen ein paar schöne Wetten basteln. Und wenn alles gut geht, sollte da morgen auch schon die erste Folge für den Sonntag-Renntag in Hamburg on air gehen. Also das für euch als kleinen Hinweis, dass ihr da nochmal reinschaut und euch nicht wundert, wenn da jetzt nochmal so kleine 10-minütige Folgen kommen, eben mit Derby-Spezial dann auch logischerweise nächste Woche. So viel dazu und den nächsten regulären Podcast von Vollhorst, den gibt es dann in 2 Wochen wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao, tschüss, auf Wiederhören und Hals und Bein.
Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.